Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske, guten Morgen. Der Raketenanschlag auf polnischem Gebiet wird uns in dieser Sendung beschäftigen. Wie groß die Sorgen im Baltikum und in Skandinavien sind, unfreiwillig zur Kriegspartei zu werden, das frage ich gleich unseren Korrespondenten Christian Stichler. Außerdem sprechen wir über die Zukunft des Getreideabkommens zwischen Russland und der Ukraine. Und wir blicken zurück auf ein Jahr, das ein Wendepunkt im russisch-ukrainischen Verhältnis war, auf das Jahr 2014. Die Rakete, die gestern in Polen eingeschlagen ist, stammt sehr wahrscheinlich aus russischer Produktion. Das scheint aktuell eine der gesichertsten Informationen zu sein. Viele weitere Details sind zur Stunde noch offen, denn beide Kriegsparteien, Russland und die Ukraine, setzen in diesem Krieg Raketen russischen bzw. sowjetischen Bautyps ein. Aktuell gibt es Hinweise, dass die Rakete dennoch nicht von Russland abgefeuert sein könnte, sondern womöglich von einer fehlgeleiteten ukrainischen Flugabwehrrakete stammt. Darauf deutet die Fluglaufbahn der Rakete hin, das erklärte in der Nacht US-Präsident Biden. Gleichzeitig erklärte heute Morgen der finnische Premierminister, es gäbe immer noch verschiedene Alternativen dafür, aus welcher Richtung die Rakete stammt. Christian Stichler ist unser Korrespondent für Skandinavien und das Baltikum. Die Sorgen in Ländern mit einer Grenze zu Russland, unfreiwillig zur Kriegspartei zu werden, die dürften sich ja jedenfalls jetzt erhöht haben. Welche Reaktionen haben Sie?
Ja, natürlich beobachtet man in Skandinavien und vor allem im Baltikum, aber natürlich auch Finnland sehr genau, was da in Polen passiert und vor allem auch, was die Ermittlungsarbeiten bringen. Die jüngste Pressekonferenz hier im Norden, die gab es heute um 8 Uhr in Schweden. Da hat der schwedische Ministerpräsident eigentlich das bisher größte militärische Unterstützungspaket für die Ukraine vorstellen wollen. Hat das auch getan, aber natürlich ist er dabei auch nochmal auf die aktuelle Situation eingegangen. Die Schweden sind etwas zurückhaltender, man müsse erst einmal herausfinden, was da genau passiert ist. Aber natürlich erklärte er sich auch mit Polen solidarisch, man unterstütze das Land und hat das als einen sehr ernsten Vorfall bezeichnet. Ebenso Norwegen. Die Norweger sind ja schon seit Wochen von mutmaßlich russischer Spionage betroffen. Da gibt es Drohnen rund um Erdölplattformen und Gasplattformen. Also auch dort beobachtet man die Situation sehr genau. Und dann natürlich das Baltikum. Da gab es gestern Abend ja schon die ersten Reaktionen, die auch sehr hart ausgefallen sind. Allen voran wie meistens Lettland, die ganz früh schon von einer Provokation des Kreml gesprochen haben. Auch wenn da natürlich noch gar nicht klar war, was genau die Ursache für diese Explosion mit den zwei Toten gewesen war. Aber aus allen drei Ländern des Baltikums kam, jeder Quadratzentimeter NATO-Territorium müsse verteidigt werden. Also das waren schon ziemlich deutliche Worte.
Ist das Ausdruck dessen, wie groß die Sorge dort einfach ist?
Ja, natürlich hat man gerade im Baltikum eine besondere Sorge. Das hat natürlich mit der Geschichte zu tun. Das sind ehemalige Sowjetrepubliken und keiner weiß genau, wann der Mann im Kreml oder ob der Mann im Kreml irgendwann auch auf den Gedanken kommt, die russische Einflusshemisphäre dehne sich auch auf das Baltikum aus. Und natürlich sind das kleine Länder mit einem großen Nachbarn. Es gibt dort nur relativ wenige NATO-Truppen. Also man beobachtet so eine Situation natürlich mit ganz anderen Gefühlen, aber auch mit ganz anderen Vorbereitungen als zum Beispiel die Norweger, die noch relativ weit weg sind und ja nur eine sehr kleine Grenze mit Russland haben. Deswegen ist dieser Vorfall in Polen gerade auch für Litauen, Lettland und Estland von großer Bedeutung. Selbst wenn sich am Ende herausstellen sollte, dass das eine Rakete, die von ukrainischem Territorium stammt, gewesen sein sollte, dann zeigt das doch, wie leicht ein solcher Vorfall eine Situation in diesem Krieg eskalieren kann. Und plötzlich wären dann eben auch Nachbarstaaten, NATO-Staaten betroffen.
Um 10 Uhr wird es ein Treffen der NATO-Botschafter geben. Welche Positionierung erwarten Sie denn dort?
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die drei baltischen Staaten vor allem auf eine trotz allem harte Reaktion drängen werden. Also, dass die NATO diesen Vorfall, welchen Grund auch immer er hat, als ganz klares Zeichen nehmen zu sagen, wenn NATO-Territorium betroffen ist, dann wird es eine scharfe Reaktion geben und eine deutliche Reaktion. Es wurde auch gestern Abend unter anderem im Baltikum schon früh vom Artikel 4 des NATO-Vertrages gesprochen. Das ist, wie gesagt, nicht Artikel 5, der zum Beistand verpflichtet, sondern der Artikel, der dann ausgerufen wird, wenn ein Land sich in seiner territorialen Integrität und Sicherheit bedroht fühlt. Das ist noch nicht klar, ob das Polen machen wird, aber es wird schon ein deutliches Zeichen von den Balten gefordert, dass die NATO hier klare Flagge zeigt und eben Russland deutlich macht, so etwas darf in Zukunft nicht vorkommen, selbst wenn es in diesem Fall gar nicht die russischen Streitkräfte gewesen sein sollten.
Finnland und Schweden, über die wir eingangs schon gesprochen haben, sind ja beide nicht NATO-Mitglieder, wollen das aber werden. Präsident Erdogan aus der Türkei verhindert das gerade noch. Werden diese beiden Länder jetzt alles daran setzen, diesen Prozess, diesen Beitrittsprozess noch zu beschleunigen?
Tja, wenn sie das könnten, würden sie das bestimmt tun. Aber ich glaube, die Situation ist im Augenblick ziemlich verfahren. Schwedens Regierungschef Kristersson war ja Anfang November in Ankara. Man hatte den Eindruck, ein bisschen wie ein Bittsteller, der doch darum bitten wollte, dass Erdogan den Weg freimacht in die NATO. Aber Erdogan hat dann bei diesem Treffen ja neue Forderungen aufgestellt, ganz bestimmte Personen, die sich in Schweden aufhalten, herausgepickt und die Auslieferung gefordert. Insgesamt 70 Menschen betrifft das allein in Schweden, die unter anderem mit der Gülen-Bewegung, aber auch mit den kurdischen Organisationen in Zusammenhang stehen sollen. Und Schweden kann und will nicht einfach diese Personen ausliefern. Schweden ist ein Rechtsstaat. Jeder Fall müsse einzeln geprüft werden. Da gibt es also wirklich noch größere Hürden. Und Erdogan hat ja angedeutet, dass er möglicherweise bis zu den Wahlen im kommenden Jahr die Frage der NATO-Mitgliedschaft offen halten will. Er müsse auf die Gefühle der Türken Rücksicht nehmen. Also das ist ein ganz schwieriger Prozess. Und der Vorfall jetzt in Polen zeigt eben, warum und wie wichtig es möglicherweise auch für Finnland und Schweden ist, NATO-Mitglied zu werden. Und umso besorgter ist man, dass sich das noch über Monate hinziehen könnte.
Danke, Christian Stichler, für diese Informationen. Das Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine ist in diesem Krieg einer der ganz wenigen Bereiche, in dem sich die Länder überhaupt noch verständigen. Regulär läuft diese Einigung Ende der Woche aus. Bislang haben sich grundsätzlich alle Seiten offen gezeigt, das Abkommen fortzuführen. Russland stellt das allerdings unter die Bedingung der Lockerung westlicher Sanktionen. Fest steht die Fortführung also noch nicht. Wie es nun weitergehen könnte, das kann ich jetzt mit Tobias Heitland besprechen. Er leitet das Forschungszentrum für internationale Entwicklung am Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Guten Morgen, Herr Heitland.
Guten Morgen.
Herr Heitland, seit unserem Vorgespräch gestern hat sich die Nachrichtenlage ja deutlich verändert. Und wir werden natürlich noch darüber sprechen, ob sich durch den Raketeneinschlag in Polen möglicherweise auch die Verhandlungspositionen für das Getreideabkommen verändert haben. Aber lassen Sie uns jetzt erstmal die Grundlage dafür schaffen und zurückblicken. Wie viel Getreide konnte denn in den vergangenen Monaten seit Juli durch dieses Abkommen aus der Ukraine exportiert werden?
Das gemeinsame Koordinationszentrum für diesen Schwarzmeer-Getreideabkommen der Vereinten Nationen stellt sozusagen Listen bereit im Internet, die sich jeder anschauen kann, was jedes einzelne Schiff dort transportiert hat. Und es sind insgesamt seit Juli 10,8 Millionen Tonnen Getreide und Pflanzenöl, also auch so Dinge wie Rapsöl und Sonnenblumenöl. Und das hat einen extrem großen Effekt auf den Weltmarkt gehabt, auf die Marktpreise, indem es zum einen signalisiert hat, da kommt eine Marktberuhigung rein und zum anderen durch das erhöhte Angebot die Preise für die Konsumentinnen und Konsumenten weltweit gesenkt hat.
Trotzdem gibt es immer wieder Meldungen darüber, dass dieses Getreide gar nicht in afrikanischen Staaten ankommt, von denen ja immer gesagt wurde, dort muss es besonders hingehen, um eine Hungerkrise zu vermeiden, sondern dass dieses Getreide vor allem in die EU, nach Indien und nach China exportiert wurde. Woran liegt das?
Also das ist zum einen richtig, aber es lenkt ein bisschen ab. Was uns im Endeffekt interessiert, ist, wie viel Getreide ist auf dem Weltmarkt verfügbar. Das determiniert den Preis. Und dann ist es nicht so wichtig, ob die konkrete Lieferung jetzt zum Beispiel nach China geht. Man kann sich auf der Website der Vereinten Nationen, die ich eben ansprach, sehr genau angucken, welche Schiffe was transportiert haben, wohin. Und da fällt auf, dass zum Beispiel eine ganze Menge Weizen in die Türkei geht. Die Türkei hat sehr viel Mühlen, verarbeitet es also weiter. Das wiederum wird in erheblichen Teilen auch exportiert. Es stimmt aber durchaus, dass nur etwa 23-24% des Weizens wirklich in afrikanische Länder gegangen sind. Die anderen Länder sind aber auch solche Fälle wie Libanon, Jemen, Syrien, also Länder, die es auch sehr, sehr nötig haben. Deswegen ist es eigentlich dieser Punkt, es geht nicht alles nach Afrika, ein wenig ablenkend.
Ihre Bilanz ist also durchaus positiv von diesem Getreideabkommen. Wie sehen Sie das denn für die Zukunft? Sollte das auch fortgeführt werden über jetzt den Winter hinaus?
Ja, das ist ein ganz zentrales Element, denke ich. Es ist auch eine Möglichkeit, für die Länder im Gespräch zu bleiben. Es sieht ja auch so aus an vielerlei Stelle, dass die Länder auch unter Vermittlung anderer Staaten, nicht nur der Türkei, versuchen, gemeinsame Lösungen zu finden. Und hier ist ein Fall, in dem auch die Russen ein großes Interesse daran haben, eine positive Rolle darzustellen, also einen Reputationseffekt zu erzielen. Dadurch, dass sie in der Welt gesehen werden können als ein Land, was trotz des Angriffes konstruktiv arbeitet. Und das ist etwas, was wir nicht unterbewerten sollten. Deswegen bin ich persönlich relativ optimistisch, dass man Ende der Woche zu einer Lösung kommen wird. Die Russen haben Interesse, gut dazustehen als Partner, der es möglich macht, dass eben das Getreide exportiert wird. Die Ukrainer haben natürlich das Interesse daran, dass diese Exporte stattfinden, damit die Bauern eben auch in der nächsten Saison noch genug Geld zur Verfügung haben, um wieder neu anzubauen. Der Rest der Welt hat ein Interesse daran, dass dieses Getreide auf dem Weltmarkt verfügbar sind. Und Sie sprachen eingangs den Wunsch, einige Sanktionen zu lockern an. Das geht unter anderem darum, dass man die große staatliche Landwirtschaftsbank von den Sanktionen herausnimmt, um es auch russischen Bauern zu erleichtern, zu exportieren. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das ein Fall ist, wo auch der Westen sagt, das ist eine Form der Sanktionslockerung. Die können wir uns, solange überprüft wird, dass damit nicht zum Beispiel wiederum Waffen finanziert werden, dann vorstellen und da dann auch ein Schritt auf Russland zugegangen wird.
Das heißt, Sie sind zuversichtlich, dass bis Ende der Woche dieses Abkommen noch verlängert wird. Zuversichtlich auch, trotz dieses Raketeneinschlags gestern in Polen, bei dem ja noch unklar ist, von welcher Seite die Rakete gekommen ist.
Ja, und zwar, weil dieser Raketeneinschlag die NATO sicherlich noch näher zusammenrücken lassen hat. Selbst wenn es eine ukrainische Luftabwehrrakete war, ist ja klar, die wäre nicht abgeschossen worden, hätte es nicht diesen Großangriff gestern Abend von russischer Seite gegeben. Das heißt, es ist ganz klar, wer daran schuld ist. Und die G20-Staaten haben gestern in dem gemeinsamen Statement in Indonesien auch sehr, sehr klar benannt, dass sie nicht damit einverstanden sind, was Russland hier macht. Das heißt, auch Länder, von denen sich Russland eigentlich vor einigen Monaten noch erhofft hat, dass sie auf seine Seite ziehen kann, China beispielsweise, Indien, die positionieren sich mehr und mehr gegen Russland. Und das sorgt dafür, dass die Russen eigentlich noch mehr Interesse daran haben, jetzt hier durch das Getreide Abkommen in einem positiven Licht dazustehen, um weiterhin zumindest einige Länder der Welt so halbwegs auf ihrer Seite zu haben.
Tobias Heitland war das vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Er plädiert für eine Verlängerung des Getreideabkommens zwischen Russland und der Ukraine. Vielen Dank. 2014, das war ein Wendepunkt im russisch-ukrainischen Verhältnis. In dem Jahr annektierte Russland die Krim und es passierte in der Ukraine noch etwas anderes, über das damals viel berichtet wurde. Im Osten der Ukraine wurde das Flugzeug MH17 von einer russischen Rakete abgeschossen. Fast 300 Menschen starben damals. Die meisten kamen aus den Niederlanden, weil das Flugzeug von Amsterdam auf dem Weg nach Kuala Lumpur war. Der Prozess fand deshalb in den Niederlanden statt. Morgen wird das Urteil verkündet. Die drei russischen und ein ostukrainischer Angeklagte waren die gesamte Zeit über nicht dabei. Dafür viele Angehörige der Opfer. Kerstin Schweighöfer hat sie getroffen.
Ja, hier startet Öl. Vorsichtig nimmt Selene Fredericks die Urne mit der Asche ihres Sohnes Bryce und dessen Freundin Daisy an sich. Sie steht auf der Wohnzimmerkommode, umringt von Kerzen und Fotos. Die 49-jährige Rotterdamer Mutter und ihr Mann Rob gehören zu den rund 100 Angehörigen der Opfer, die während des Prozesses in Amsterdam um den Abschuss von Flug MH17 über der Ostukraine 2014 von ihrem Recht zu sprechen Gebrauch machten. Jeder durfte etwas mitnehmen. Wir haben uns für die Urne entschieden und für ein Stück Stoff von der Bluse, die Daisy beim Absturz trug. Die beiden wollten nach Bali in den Urlaub fliegen. Dieses Stück Stoff war für mich viel schlimmer als die verbrannten Knochenreste, die uns übergeben wurden. Als ich die Bluse erkannte, wusste ich, sie sind wirklich tot. Die Eltern von Bryce haben jedem Prozesstag in Amsterdam beigewohnt. Sie waren auch mehrmals in Straßburg beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
Ja, da sind wir ein paar Mal gewesen.
Dort hat eine Gruppe von Angehörigen zusammen mit der niederländischen und der ukrainischen Regierung den Staat Russland wegen Verletzung des Europäischen Menschenrechtsvertrags verklagt. Die Fredericks erwägen sogar, nach Kanada zu fliegen, sobald in Montreal das Verfahren vor der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO beginnt, einer UN-Institution.
Ja.
Ja, sicher.
Vor der ICAO werfen die Niederlande zusammen mit der australischen Regierung Russland vor, den Vertrag von Chicago verletzt zu haben. Er verbietet unter anderem den Einsatz von Waffen gegen Passagierflugzeuge. Alle drei Verfahren sind hochkomplex. Dass sich die Angehörigen in diesen zurechtfinden, dafür hat Marieke de Hoon gesorgt. Die Amsterdamer Professorin für internationales Strafrecht erstellte im Auftrag der Angehörigen eine Webseite, auf der sie alle Prozessverläufe erklärt. In Amsterdam geht es um ein strafrechtliches Verfahren und individuelle Täter. In Straßburg und Montreal hingegen muss sich Russland als Staat verantworten. In Amsterdam sind 4 pro-russische Separatisten wegen Mordes an den insgesamt 298 Insassen angeklagt. Sie sind nicht zum Prozess erschienen. Ob sie nach einer Verurteilung jemals in lebenslange Haft kommen, ist mehr als fraglich. Aber, so de Hoon,
maar gelukkig gaat het strafrecht ook echt om meer dan alleen maar.
Es geht um mehr als Verurteilung und Strafe. Es geht auch um Wahrheitsfindung, um die Anerkennung von Leid und um das Verhindern von Geschichtsfälschung. Auch das ist Aufgabe der Rechtsprechung. Klarheit schaffen, was passiert ist und wer die Verantwortung trägt.
In die Crash und wie daar dan verantwoordelijk voor is.
Rob und Selene Fredericks können das nur bestätigen. Die beiden Verfahren in Straßburg und Montreal halten sie sogar für noch wichtiger als den Strafrechtsprozess in Amsterdam, weil sie sich eine Antwort auf ihre wichtigste Frage erhoffen: das Warum.
Wir wollen wissen, warum, was ist die Rede?
Denn dann könnte Russland zur Rechenschaft gezogen werden. Und auch wenn Putin anschließend weiterhin alles abstreite, der Rest der Welt wisse dann Bescheid.
Der Rest von der Welt weiß es.
Ja.
Der Ukraine geht es bei den Verfahren darum, inwieweit Russland 2014 an den Kämpfen im Abschussgebiet der Ostukraine beteiligt war und die Separatisten unterstützte. Dazu Professorin de Hoon.
Dit is onderdeel van die oorlog.
Der Absturz von Flug MH17 ist Teil des Ukraine-Kriegs, der 4 Monate zuvor mit der Annexion der Krim begann. Die Prozesse sind für Kiew ein Mittel, der Welt zu zeigen, was passiert ist. Seht her, das Recht ist auf unserer Seite, unterstützt uns.
Trotzdem wird das Urteil, das voraussichtlich gegen die 4 Angeklagten fallen wird, wohl nur symbolischen Charakter haben, denn Russland liefert die Männer nicht aus. Der Beitrag von Kerstin Schweighöfer war das. Das war die Sendung Europa heute. Ich bin Ann-Kathrin Jeske. Danke fürs Zuhören.